SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Dr. Christina Schleicher, hallo und herzlich willkommen in SWR 1 Leute.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sie sind geschäftsführende Ärztin der Region Baden-Württemberg bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Und man muss ja sagen, 2022 war kein besonders gutes Jahr für die Organspende. Die Zahlen sind nämlich ganz dramatisch runtergegangen, so wie seit 10 Jahren nicht mehr. Also fast ein Viertel weniger. Können Sie sich das irgendwie erklären?
Ja, es ist in der Tat so, dass tatsächlich das erste Quartal insbesondere in diesem Jahr für uns auch sehr überraschend eben dieser von Ihnen genannte Einbruch gekommen ist, nachdem wir eigentlich ganz leidlich zufrieden waren, eben durch die 2 Jahre der Corona-Pandemie eben mit stabilen Organspendezahlen, das heißt für Deutschland so zwischen 900 und 1000 Organspendern pro Jahr durchgekommen sind. Wir sind noch mal bei der Analyse, wie es dazu kommen konnte. Es scheint jetzt so zu sein, wenn man sich unsere Zahlen aus dem ersten Quartal anguckt, dass es Dinge gibt, die möglicherweise mit der Pandemie zusammenhängen. Ja, wir haben eben bis zum März Patienten mit einem positiven SARS-CoV-2-Test, also einem Test auf Covid-19, noch ausgeschlossen. Die haben stark zugenommen im Rahmen der Omikron-Welle.
Also das heißt, wenn ein Patient Corona-positiv ist, kann er eigentlich kein Organ spenden. Das schließt sich aus.
Das schließt sich nicht mehr zwingend aus. Das sind aber tatsächlich neue Erkenntnisse, so dass wir eben tatsächlich jetzt nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft seit März so verfahren, dass wenn jemand eben nicht unbedingt an einer schweren Covid-Erkrankung, sondern eben an etwas anderem, eben einem schweren Hirnschaden verstirbt, Organe spenden kann und zufälligerweise im Rahmen der Routinetestung einen positiven Corona-Test hat, dann ist dieser eben nicht mehr zwingend von einer Organspende ausgeschlossen.
Das könnte ein Grund sein. Gibt es vielleicht noch andere Gründe, warum die Spenderzahl in diesem Jahr so weit gesunken ist? Weil an der Bereitschaft der Menschen scheint es ja nicht zu liegen.
Das ist eher unwahrscheinlich. Sicherlich spielt tatsächlich die Personalknappheit, die ja tatsächlich jetzt im ersten Quartal auch für die Kliniken eigentlich das führende Problem der Omikron-Welle war, dass das eigene Personal eben einfach so knapp war, da eine Rolle, denn eine Organspende, das muss man sich einfach bewusst machen, ist ein sehr komplexer und aufwendiger, auch personalaufwendiger Vorgang für ein Krankenhaus, für eine Intensivstation. Man kann das nicht unmittelbar in Zusammenhang bringen, aber mittelbar wissen wir einfach aus der Vergangenheit, dass sowas Einfluss hat oder Einfluss haben kann auf die Organspende.
Der Tag der Organspende, der steht ja vor der Tür, findet jedes Jahr statt, so auch in diesem Jahr. Kommt der eigentlich für Sie jetzt mit diesen Zahlen dann auch genau richtig?
Das ist natürlich immer eine Gelegenheit und auch ein Phänomen, das wir auch immer wieder beobachten, dass wenn das Thema in der Öffentlichkeit stark beachtet, stark platziert wird, in den Medien thematisiert wird, das ist auf jeden Fall hilfreich, denn Organspende ist eben auch immer ein Thema, an das muss man einfach auch erstmal denken, sowohl in der Bevölkerung wie dann eben auch einfach in den Kliniken.
Sie sind geschäftsführende Ärztin für die Region Baden-Württemberg, der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Das hört sich erstmal nach einem Job in der Verwaltung an.
Ja, das ist es tatsächlich auch. Ja, also ich leite eben unsere Region und bin quasi dafür zuständig, dass unser Team, das sind dann eben auch Ärzte und Pflegekräfte, die als sogenannte Organspendekoordinatoren tätig sind, dass die eben zu jedem Zeitpunkt in ein Krankenhaus fahren können und dort das Krankenhaus bei der Durchführung von Organspenden unterstützen können. Und meine Funktion ist da tatsächlich eher so ein bisschen die leitende organisatorische Funktion. Ja.
Was heißt das so konkret? Für Ihren Alltag, was haben Sie da zu tun?
In meinem Alltag kümmere ich mich da eben auch als leitende Ärztin um diejenigen Organspenden, die stattfinden, Anfragen aus den Kliniken zu Organspenden gemeinsam mit meinem Team mache. Es ist dann auch viel sogenannte Gremienarbeit, das heißt zusammen eben sich bei den politischen Partnern insbesondere, aber auch mit den Krankenhäusern darüber auszutauschen, über das Thema, aber auch so Dinge wie medizinische Standards, Leitlinien, Richtlinienarbeit bei der Bundesärztekammer.
Politische Partner, wer ist das in dem Fall? Also für die DSO, wer sind da mögliche politische Partner?
Das sind natürlich die zuständigen Ministerien. Das ist die Landesärztekammer hier in Baden-Württemberg und natürlich ganz vorrangig, wie gesagt, die Krankenhäuser mit Intensivstationen.
Sie machen diesen Job schon eine ganze Weile, mit, glaube ich, dieses Jahr auch 10-jähriges Jubiläum darin und sind aber auch mal auf der anderen Seite, nenne ich es jetzt mal, gewesen. Sie sind erfahrene Ärztin selber, Sie waren Oberärztin, nämlich in Münster und haben selber tatsächlich auch Organe transplantiert. Ist das was, was Ihnen heute fehlt?
Das Operieren selber fehlt mir tatsächlich nicht wirklich. Das hat mich auch selbst ein wenig überrascht, wie wenig mir das Operieren, die operative Tätigkeit an sich fehlt. Was mir manchmal tatsächlich ein wenig fehlt, sind die Patientinnen und Patienten, dieses unmittelbare Erkennen dessen, was man getan hat.
Als Chirurgin haben Sie immer operiert. Das ist ja im Prinzip dann auch Ihre Hauptaufgabe. Sie waren dann auch spezialisiert in der Transplantationsmedizin und jetzt sagen Sie, es fehlt Ihnen gar nicht. Warum nicht? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht?
Ja, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht und das war für mich damals auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich bin weiterhin tätig in der Transplantationsmedizin, so wie Sie es gerade genannt haben, eben quasi auf der anderen Seite. Ich weiß jeden Tag, wie notwendig diese Organe gebraucht werden, was das bedeutet für die Menschen auf der Warteliste, wenn wir eben auf unserer Seite gemeinsam mit einem Krankenhaus eine Organspende ermöglichen können und vielleicht 3, 4, 5 Patienten eben in diesem Rahmen eine Transplantation bekommen können.
Also war es nicht unbedingt dieses zu jeder Tages- und Nachtzeit auch einsatzbereit zu sein?
Ja. So ehrlich bin ich. Auch dieser Punkt, den Sie ja angesprochen haben, dieses 24 Stunden, 7 Tage die Woche tatsächlich bereit zu sein, war mit auch ein Grund, eben quasi diesen Schritt heraus aus dem klinischen Alltag zu machen. Ja, umso glücklicher war für mich einfach die Fügung, dann aber trotzdem quasi meinem Herzensthema der Transplantationsmedizin treu bleiben zu können, dass ich diese Chance da bekommen habe.
Und dazu nochmal die Frage, Sie haben gesagt, 24/7 einsatzbereit zu sein. Gilt ja auch für andere Ärztinnen und Ärzte. Vielleicht auch was man gar nicht sein Leben lang machen kann?
Für mich persönlich war das so, ja. Ich war tatsächlich an einem Punkt in meinem persönlichen Leben, wo ich das einfach so nicht mehr wollte. Und ich meine, das hört man ja auch regelmäßig, auch in den Medien, dass das eben doch für viele Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegerinnen und Pfleger ein Grund ist, tatsächlich rauszugehen aus der klinischen Tätigkeit.
Dann haben Sie es auch noch nach Baden-Württemberg zurückgeschafft, denn man muss ja dazu sagen, Sie sind auch noch gebürtige Stuttgarterin.
Ja. Also deswegen besonders glücklich. Ein absoluter Glücksfall für mich, dass ich damals vor 10 Jahren diese Chance hatte, ja, für die ich heute noch sehr dankbar bin. Auch.
Am 15. Mai haben die Schweizer in einer Volksabstimmung ihr Transplantationsgesetz geändert. Dort gilt jetzt die sogenannte Widerspruchslösung. Heißt, wer nicht widerspricht, erteilt automatisch seine Zustimmung zur Organspende. Dr. Christina Schleicher von der Deutschen Stiftung für Organtransplantation. Ist das ein gutes Vorbild auch für uns hier in Deutschland?
Das könnte tatsächlich auch vielleicht nochmal die Diskussion über die Widerspruchsregelung bei uns nochmal anstoßen. Wir haben diese Diskussion ja geführt. Vor 2 Jahren gab es die Entscheidung im Bundestag gegen die vorgeschlagene Widerspruchsregelung. Aber wir denken weiterhin, dass dies nicht als alleinige Maßnahme die Organspendezahlen erhöhen wird, aber ein mögliches Puzzleteil, um eben in Deutschland mehr Organspenden erreichen zu können, sein könnte.
Das ist jetzt die Haltung der DSO. Wie ist Ihre persönliche Haltung dazu? Wären Sie auch eher für eine Widerspruchslösung? Also wenn Sie jetzt mal an sich selber auch denken, Sie sind ja auch potenzielle Organspenderin, genau wie ich. Das heißt, eigentlich sollte es der Standard sein, Organe zu spenden und man sollte dem aktiv widersprechen müssen.
Ich denke, das wäre für mich persönlich der richtige Weg und ich denke auch, das wäre ein gutes gesellschaftliches Zeichen, ihm auch einfach zu sagen, Organspende ist eben in dem Sinne ein Normalfall, als dass es auch jeden treffen kann. Jeder von uns, jeder von unseren Angehörigen kann in diese Situation kommen, ein Organ zu benötigen. Jeder kann auch quasi jeden Tag versterben eben und in die Situation kommen, beziehungsweise seine Angehörigen in die Situation zu bringen, entscheiden zu müssen, wenn man sich nicht selber geäußert hat. Selber äußern kann man sich. Man kann jederzeit widersprechen. Ja, dieses Recht wird einem ja in keiner Weise genommen.
Die Schweizer sind da ja mitgegangen, jetzt beim Volksentscheid. Würden es die Deutschen auch tun, Ihrer Meinung nach?
Ich kann mir sogar vorstellen, tatsächlich, das haben ja auch damals vor der Bundestagsdebatte die Umfragen gezeigt in der Bevölkerung. Ich meine, die Schweizer haben jetzt mit etwas über 60% dafür gestimmt. Was eine deutliche Mehrheit ist. Und ähnlich gelagert waren da tatsächlich die Umfrageergebnisse in der Bevölkerung, in den sogenannten repräsentativen Umfragen ja auch. Mhm. Also ja, ich kann mir das schon vorstellen.
Gibt eigentlich wenig, was dagegen spricht, wenn also die Haltung in der Bevölkerung dem ihr zugewandt wäre, weil widersprechen kann man ja, es gibt ja keine Verpflichtung zur Organentnahme, das wäre rechtlich auch gar nicht möglich. Die Weltreligionen scheinen da auch kein Problem darzustellen. Was bleibt dann noch? Was hält die Politik ab?
Ja, wenn man sich nochmal die Debatte von damals eben ins Gedächtnis ruft, ging es ja ganz überwiegend eben genau um diese Argumente, dass eben doch die Mehrheit einfach der Abgeordneten der Meinung war, dass eine Widerspruchsregelung eben die persönliche Freiheit, die Autonomie des Patienten bzw. des Verstorbenen einschränken würde, was ja aber aus meiner Sicht und eben auch aus Sicht der Befürworter einer Widerspruchsregelung gar nicht der Fall ist. Es ist ja sogar, wenn ich das noch kurz sagen darf, im Prinzip in der Realität, in der Praxis müssen wir ja fast sogar befürchten, dass es eher im Moment im Rahmen der Zustimmungsregelung so ist, dass viel zu häufig eben, wenn die Angehörigen entscheiden müssen, weil sie den Willen eben nicht kennen, quasi mehr oder weniger sicherheitshalber oder aus Angst, irgendwas falsch zu machen, sich gegen eine Organspende entscheiden, obwohl wir sehen, dass eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung ja dafür ist.
Deutschland hat durch eine falsche Politik einen Spitzenplatz in der Nierentransplantationsmedizin eingebüßt und ist selbstverschuldet auf dem Weg zu einer der schlechtesten Nationen in diesem Bereich. Dieses Zitat ist von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, erschienen im letzten Jahresbericht. Dr. Christina Schleicher von der DSO ist in SWR 1 Leute. Das ist ziemlich harte Kritik. Was hat die Politik aus der Sicht der DSO, für die Sie ja auch stehen, falsch gemacht?
Ja, die Situation ist im Moment in Deutschland so, wir haben pro Jahr ungefähr knapp 2000 Nierentransplantationen, die möglich sind, sowohl nach eben der sogenannten postmortalen, also der verstorbenen Organspende, als auch der Lebensspende. Demgegenüber stehen 100.000 Patienten, die an der Dialyse sind.
Aber die warten ja nicht alle auf eine Spenderniere.
Das ist richtig und das ist quasi das nächste Problem. Die warten nicht alle auf eine Spenderniere, nämlich schon von diesen 100.000 Patienten an der Dialyse kommen nur knapp oder werden nur knapp 7.000 Patienten überhaupt noch auf die Warteliste für ein Organ gesetzt. Warum ist das so? Weil wahrscheinlich oder so vermuten wir, weil man eben auch unwahrscheinlich lange im Moment eben auf eine Transplantation warten muss. Auf eine Niere muss man im Moment fast bis zu 10 Jahre warten.
Das schaffen ja statistisch dann schon viele nicht mehr. Und dann kommen Organe aus dem Ausland, wo weniger strikte Vorschriften herrschen. Ist das alles so dann noch in Ordnung?
Weniger strikt würde ich es nicht nennen. Es gibt zum Teil, ich denke, worauf Sie ansprechen, ist eben, dass wir natürlich in Deutschland beispielsweise eben auch Organe akzeptieren aus Eurotransplantländern, die eben die Widerspruchsregelung haben. Mhm. Ja, beispielsweise in Österreich. Es ist aber so, dass wir beispielsweise Organe aus Ländern, die jetzt eben nicht wie bei uns vorgesehen im sogenannten irreversiblen Hirnfunktionsausfall, also dem sogenannten Hirntod versterben, sondern eben auch die nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand zu Organspendern werden und solche Spender wiederum, deren Organe werden bei uns in Deutschland nicht akzeptiert.
Warum eigentlich nicht? Also warum kann man hier in Deutschland nach Herz-Kreislauf-Stillstand keine Organe entnehmen? Warum ist das nicht erlaubt?
Im Moment ist das schlicht und einfach so im Transplantationsgesetz nicht vorgesehen.
Ein Hoffnungsschimmer ist ja, die Niere, die hat so ein bisschen eine Sonderstellung, denn man kann ja auch lebend eine Niere spenden. Das heißt, man kann an einen Verwandten eine Niere spenden. Prominentes Beispiel dafür ist der derzeitige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der hat seiner Frau eine Niere gespendet. Trotzdem machen das sehr wenige Menschen. Wissen Sie, warum das so ist?
Dazu muss man sich zunächst ja auch mal klar machen, was das grundsätzlich bedeutet, jetzt auch für uns als Mediziner, als Ärzte, als Chirurgen. Wir operieren quasi eben den Lebensspender, einen gesunden Patienten, entnehmen ihm eine Niere, wissen mittlerweile auch, dass natürlich auch über die Jahre hinweg, dadurch natürlich über die Operation hinaus eben auch gesundheitliche Nachteile entstehen können für diese Lebensspender. Da wird im Moment sehr daran gearbeitet, darüber diskutiert, dass hier auch einfach eine bessere Absicherung, auch eine bessere Aufklärung dieser Lebensspender erfolgen muss. Und die Grundbedingungen für sogenannte Lebensspendepaare sind eben auch sehr hoch aufgehängt, sehr eng gefasst in Deutschland. Es muss eine unmittelbare Verwandtschaft bestehen, Ehepartnerschaft oder in anderer Art und Weise eine tiefe persönliche Verbundenheit nachgewiesen werden. Man wird dann von einer Kommission befragt, die aus mehreren Personen besteht als Lebensspendepaar. Das sind Hürden zusätzlich zu den medizinischen, dass man natürlich auch als Lebensspendepaar zusammenpassen muss, damit so eine Lebensspende möglich ist.
Also ich kann nicht einfach irgendwem meine Niere spenden?
Nein, das können Sie nicht.
Früher hat man ja gedacht, mit zwei Nieren kann man leben, mit einer auch. Inzwischen hat sich das etwas korrigiert und es ist ja tatsächlich auch so, wer eine Niere spendet, lebend als gesunder Mensch, der spendet auch seine Lebenszeit.
Deswegen ist natürlich auf der einen Seite das Thema Lebensspende eine Alternative zur postmortalen Organspende, auch eine, die medizinisch sehr gute Ergebnisse tatsächlich bringt. Aber auf der anderen Seite muss man sich, steht eben genau das gegenüber, was Sie gerade benannt haben.
Sie sind selbst Chirurgin, Frau Dr. Schleicher, und Sie kennen den Prozess der Organtransplantation wirklich auch von Anfang bis Ende. Wie lange wartet man eigentlich hier in Baden-Württemberg jetzt zum Beispiel auf welches Organ? So circa.
So, am bekanntesten ist ja die Niere. Da wartet man tatsächlich eben viele Jahre, bis zu 10 Jahre heutzutage auf eine Niere, hat da ja aber die Möglichkeit, eben an der Dialyse zu sein, was aber bei weitem nicht so gut ist, wie transplantiert zu werden.
Man muss dazu sagen, Dialyse ist ein wahnsinniger Abstrich in der Lebensqualität. 2 bis 3 Mal die Woche muss man fast ganztägig an diese Apparatur, Risiken, Infektionen etc. etc. ist alles mit drin. Ist nicht so schön, an der Dialyse zu sein.
Nein, und man lebt halt auch quasi nur halb so lang wie mit einem Nierentransplantat. Für die anderen Organe, beispielsweise für das Herz, Leber, Lunge, sind die Wartezeiten deutlich kürzer, wenige Monate bis Jahre, aber da gibt es natürlich keine Alternative bei diesen Organen.
Ich habe mal hier so einen Organspendeausweis mitgebracht. Da steht ja einiges drauf, was man da alles spenden kann. Und man kann ja tatsächlich auch Gewebe spenden. Und da geht es dann an die Augen. Das ist sicherlich für viele dann nochmal eine Hemmschwelle.
Das kann tatsächlich der Fall sein, wird aber grundsätzlich auch immer, wenn mit den Angehörigen über die Organspende gesprochen wird, wird eben auch über die Gewebespende gesprochen. Und bei der Gewebespende muss man ja auch dazu sagen, dass tatsächlich die Möglichkeiten hierzu ja auch größer sind, weil Gewebe eben auch gespendet werden kann, wenn man quasi nicht im sogenannten Hirntod stirbt, sondern in Anführungszeichen ganz normal, auch auf einer Normalstation beispielsweise verstirbt.
Wer kann denn alles eine Niere spenden eigentlich? Also gibt es da eine Mindestaltersgrenze zum Beispiel? Muss ich 18 sein, volljährig?
Nein, es gibt keine Altersgrenze für die Organspende. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, weder nach unten noch nach oben, vor allem nicht nach oben. Das entscheidet man tatsächlich dann eben im Einzelfall, je nach Funktion der Organe. Also unsere älteste Organspenderin in Baden-Württemberg war 92 Jahre alt, hat ihre Leber und ihre Nieren spenden können.
Und der oder die Jüngste?
Wenige Monate, teilweise bis Tage.
Das sind dann wirklich auch traurige Schicksale. Die Frage bei Jugendlichen ist immer, entscheiden die Eltern oder ab wann entscheidet man selbst?
Selbst entscheiden kann man ab 16 und ansonsten entscheiden die Eltern natürlich als Erziehungsberechtigte. Ganz interessant bei dieser traurigen Thematik ist aber tatsächlich, dass es oft eben tatsächlich bei Kinder- und Jugendspenden dann häufiger als jetzt bei den Erwachsenen doch der Fall ist, dass das Thema Organspende von den Eltern von sich aus aktiv angesprochen wird im Behandlungsverlauf. Und darin, gerade wenn Kinder, sehr junge Menschen, kleine Kinder versterben, da doch oft manchmal in besonderer Weise ein Trost oder ein allerletzter kleiner Sinn gesehen wird darin.
Wenn ein Mensch stirbt, dann ist das für die Angehörigen natürlich in erster Linie ein Schock. Man trauert. Gleichzeitig beginnt dann das Zeitfenster, in dem ein Organ potenziell entnommen werden könnte. Das kann ja dann häufig auch ein Dilemma sein. Wie lange ist dieses Zeitfenster für eine Organspende?
Das Zeitfenster ist gar nicht oder oft gar nicht so kurz, wie man manchmal vermutet. Man darf sich das wirklich nicht so vorstellen, dass jemand ein schweres Schädelhirntrauma hat und quasi bereits im Hirntod im Krankenhaus ankommt und dann alles ganz schnell geht, sondern auch so eine schwere Hirnverletzung, die ja die Voraussetzung ist für eine Organspende, läuft in der Regel so ab, dass ein Behandlungszeitraum von zumindest etlichen Stunden, in der Regel aber eher so 2-3 Tagen zunächst erfolgt, in denen ihm alles getan wird, um diesen Menschen zu retten und im Verlauf dieser Behandlung dann sich einfach Schritt für Schritt zeigt, dass die Prognose schlecht ist und irgendwann kommt dann natürlich innerhalb weniger Stunden und Tage und für die Angehörigen dramatischerweise dann diese Frage, wie geht's jetzt weiter, wenn ein Leben nicht mehr zu retten ist.
Können Sie uns mal mitnehmen, in Ihre eigene Erfahrung so ein Gespräch zu führen? Das ist sicherlich für alle Beteiligten, insbesondere natürlich für diejenigen, die gerade den Verlust haben, also für die Angehörigen, besonders schwer, dann so eine Entscheidung zu treffen. Wie läuft sowas ab?
Es ist so, dass eigentlich das die größte Erleichterung, die man da seinen Angehörigen und aber auch den behandelnden Ärzten machen kann, ist tatsächlich eben, dass man sich selbst zu Lebzeiten entscheidet. Ja, und wenn dann diese Information, dieser Wille, will ich meine Organe spenden oder will ich es eben auch nicht, ganz klar bekannt sind, dann ist das einfach eine große, große Entlastung, wenn die Angehörigen hier nicht entscheiden müssen.
Mhm. Sehr viele haben keinen Organspendeausweis oder der ist vielleicht gerade irgendwo nicht vorhanden. Man kann ihn nicht finden. Dann muss die Entscheidung getroffen werden mit den Angehörigen zusammen. Was spielt da eine Rolle? Also was müssen die Angehörigen da überhaupt wissen oder entscheiden? Können die das ganz frei machen oder müssen die sich auf bestimmte Dinge beziehen?
Ja, also es ist tatsächlich so, wenn eben der Wille des Verstorbenen nicht bekannt ist, dann geht es zunächst mal nicht darum, dass die Angehörigen dann so für sich entscheiden, finden die das jetzt gut oder nicht, sondern es geht tatsächlich in dem Gespräch mit den Angehörigen dann darum herauszufinden, was hätte der Verstorbene gewollt. Es geht also darum, es nennt sich den mutmaßlichen Willen dann des Verstorbenen herauszufinden. Und was uns bei diesen Gesprächen immer unglaublich wichtig ist, ist, dass dann für die Angehörigen am Ende eine Entscheidung bleibt, eben im Sinne des Verstorbenen, mit der sie dann auch gut leben können, wo sie sich dann so sicher wie nur möglich sind, dass sie tatsächlich in diesem Sinne entschieden haben.
Das sind keine einfachen Gespräche, stelle ich mir vor.
Nein, das sind sehr schwierige Gespräche, natürlich sowohl inhaltlich als auch dann emotional für alle Seiten.
Vielleicht noch mal ganz kurz eine andere Perspektive zu beleuchten. Wenn solche Gespräche laufen und es in Frage kommt, es könnte eventuell ein Organ gleich zur Verfügung stehen, dann müssen sich doch eigentlich die Ärztinnen und Ärzte, die dann explantieren müssen, schon auf den Weg machen, ohne zu wissen, ob es eigentlich klappt.
Nein, an der Stelle hat man tatsächlich mehr Zeit, als man meistens glaubt. Denn wenn mal quasi die Phase des Todeseintritts, des Hirntodes vorbei ist, dann muss man sich das so ein bisschen vorstellen, dann stabilisieren sich die Organe an der künstlichen Beatmung, an den Maschinen in der Regel erstmal wieder und man hat gar nicht so diesen wahnsinnigen Zeitdruck.
Was haben Sie immer gemacht, um den Menschen die Entscheidung zu erleichtern?
Ja, man versucht natürlich schon eben ein bisschen in das Persönliche des Verstorbenen zu gehen und hier versuchen zu schauen, wie war er, wie war sie. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, wenn man manchmal das Gefühl hat, es wird sehr schnell Ja oder Nein gesagt, dann auch tatsächlich sich nochmal die Zeit zu nehmen und vielleicht auch manchmal den Mut zu nehmen, dann da nochmal nachzuhaken.
Gefälschte Krankenakten, um Patienten schneller zu Spendenorganen zu verhelfen. Das war der Göttinger Organspendeskandal und der hat vor 10 Jahren eine ganze Reihe an Betrügereien und Ungereimtheiten bei Organtransplantationen ans Licht gebracht. 2012, da haben Sie gerade Ihr Amt hier in Baden-Württemberg angetreten, Dr. Christina Schleicher in SWR 1 Leute bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Sie haben es also damals eigentlich gleich in dieser Funktion mitbekommen. Wie viel Vertrauen ist da verloren gegangen?
Da ist natürlich zunächst immens Vertrauen verloren gegangen. Da braucht man gar nicht drum rumreden. Und zwar an allen Stellen, die einfach für das Thema Organspende wichtig sind. Eben bei den Ärzten und Pflegekräften in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen und auch, das haben ja auch Umfragen dann zu den damaligen Zeitpunkten gezeigt, tatsächlich auch in der Bevölkerung. Einfach, und es war dann gar nicht so interessant, was ist genau passiert, wer hat genau was gemacht, sondern da ist einfach massiv Vertrauen in das gesamte System, in das ganze Thema Transplantationsmedizin zeitlich begrenzt, denke ich, kann man heute sagen, aber doch sehr massiv damals verloren gegangen.
Mhm. Können Sie sich noch zurückversetzen? War damals viel Arbeit nötig, auch von Ihrer Seite als Repräsentantin, um dann auch Vertrauen wiederherzustellen? Denn es verfängt sich ja irgendwie immer etwas. Also da haben Ärzte betrogen, das ist ja auch nachgewiesen worden, da sind auch Konsequenzen gezogen worden, da sind Ärzte suspendiert worden, da sind auch Verfahren gelaufen und Urteile ausgesprochen worden. Wie stellt man so ein Vertrauen dann wieder her?
Ja, natürlich sehr viel tatsächlich durch persönliche Gespräche, durch Kontakte, auch durch das tatsächliche Transparentmachen, dann auch gerade in Fachkreisen, was ist denn passiert und was dann natürlich auch extrem wichtig war, es ist ja schnell dann, als die Manipulationen bekannt worden sind, auch sehr schnell reagiert worden. Es haben sich Strukturen in diesem System der Transplantationsmedizin, insbesondere auch so genannte Überprüfungs- und Kontrollstrukturen, doch mal deutlich geändert, deutlich verschärft. Und, das konnte man dann natürlich auch sehr schnell wieder quasi in die Waagschale werfen und wirklich auch zeigen, es wird sofort reagiert, es wird etwas getan. Man kann und will das nicht so lassen. Das ist nicht akzeptabel, was da passiert ist.
Also konkret wurden ja Krankenakten gefälscht, um Menschen dann schneller zu Organtransplantationen zu verhelfen. Wäre das heute in dieser Form noch möglich?
Ich kann das persönlich schlecht beurteilen, was alles möglich wäre, wenn man etwas tatsächlich mit einer kriminellen Energie machen möchte. Aber Tatsache ist, dass die Transplantationszentren unangekündigt, regelmäßig und mindestens alle 3 Jahre überprüft werden, besucht werden, quasi ad hoc. Da kommt dann eine mehrköpfige Kommission ins Haus und guckt eben genau in diese Krankenakten rein und schaut, ob da alles ganz genau so ist, wie es sein muss.
Eine ganz dunkle Vorstellung ist der internationale illegale Organhandel. Ist das so groß, wie das manchmal besprochen wird?
Auch den gibt es. Da braucht man nicht drumherum reden. Bei uns in Deutschland steht Organhandel unter Strafe, genauso wie mittlerweile eben auch das Fälschen von Patientendaten im Rahmen der Krankenakten. Auf der Warteliste wird mit bis zu 2 Jahren Haftstrafe dann eben auch geahndet. Und wir sind eben in Deutschland auch aufgerufen, dass wenn immer wir Kenntnis bekommen von einer Transplantation und wir können das nicht anhand von quasi kodierten Nummern nachvollziehen, wann und wo diese Spende erfolgt ist, dann müssen wir hier Meldung machen.
Also man ist schon sensibilisiert auch durch so einen Skandal. Das hat schon auch seine Nachfolgen gehabt, dass man sensibilisierter auch an Verdachtsfälle herangeht.
Absolut.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Dr. Christina Schleicher, geschäftsführende Ärztin der Deutschen Stiftung Organtransplantation für Baden-Württemberg. Das ist eine sehr lange Berufsbezeichnung, Frau Dr. Schleicher. Haben Sie sich dran gewöhnt?
Mittlerweile ja. Und auch an die Frage, was das genau ist, aber darüber hatten wir ja schon gesprochen.
Genau, darüber haben wir gesprochen. Jetzt am 4. Juni ist bundesweiter Tag der Organspende. Für Sie ein Tag, wo Sie wahrscheinlich dann auch viel in Aktion sind. Was machen Sie genau dann an dem Tag?
An dem Tag genau ist es dann tatsächlich meistens gar nicht mehr so viel. Das ist dann für diejenigen, in deren Region das stattfindet. Das ist jetzt diesen Samstag tatsächlich meine Kollegin und Freundin in Mainz, die da eher gefragt sein wird. Tatsächlich machen wir davor nämlich das, was ich jetzt gerade mache, nämlich um den Tag der Organspende herum eben zur Verfügung zu stehen für Fragen aus den Medien, aus der Öffentlichkeit rund um das Thema Organspende.
Aus dem Anlass vielleicht nochmal eine kleine organisatorische Frage, weil wir es noch nicht angesprochen haben. Wie läuft eigentlich die Verteilung der gespendeten Organe? Stichwort Eurotransplant.
Es gibt die sogenannte Vermittlungsstelle eben im Eurotransplant. Dazu gehören mehrere Länder, die will ich jetzt nicht alle aufzählen, ist aber nicht so, wie der Name suggeriert, ganz Europa, sondern ein bestimmter Verbund einzelner Länder, die eben da gemeinsam die Organvermittlung durchführen. Und die Regeln, nach denen jedes einzelne Organ, also Niere, Lunge, Leber vermittelt wird, die werden festgelegt, wiederum von den einzelnen Ländern selbst. Also für uns in Deutschland macht das die Bundesärztekammer. Dann funktioniert das ganz konkret so, wenn wir jetzt vor Ort sind, in einem Krankenhaus, erfassen alle Daten von dem Organspender, alle Informationen zur Niere, dann geht das bei Eurotransplant in einen Computer. Das wird quasi rein rechnerisch über einen Algorithmus dann eben von dem Computer ermittelt, zu welchem der Empfänger auf der Warteliste diese Niere genau am besten passt.
Und wer steht da ganz oben? Was geht nach Priorität, nach Bedarf? Wer es am dringendsten braucht?
Das geht danach, wer es am dringlichsten braucht, aber auch danach, wer am längsten mit diesem Organ wahrscheinlich leben kann, nach der sogenannten Erfolgsaussicht.
Also sind unterschiedliche Faktoren, die da mitspielen. Wir haben es ja eingangs besprochen, die Zahlen für die Organspenden sind im ersten Quartal 2022 wirklich stark gesunken, so stark wie seit 10 Jahren nicht mehr. Was wäre denn Ihr Appell an potenzielle Spenderinnen und Spender, so wie mich zum Beispiel?
Ich glaube, der ist eigentlich ganz einfach, sich einmal im Leben Gedanken zu machen über dieses Thema, sich zu informieren, sich die Fragen beantworten zu lassen, die man selber ganz persönlich vielleicht hat, und dann eine Entscheidung zu treffen.
Das zum Beispiel, komme ich überhaupt in Frage für eine Spende? Das wäre so eine Frage, die man sich stellen könnte.
Ja, und das ist tatsächlich eine der häufigsten Ursachen, warum Menschen angeben, keinen Organspendeausweis zu haben, weil sie denken, ich bin sowieso schon zu alt oder ich habe ja Bluthochdruck oder. Aber darauf kommt es tatsächlich gar nicht an. Das Entscheidende ist tatsächlich die Entscheidung selbst. Tatsächlich auch egal, ob ja oder nein.
Ihr Appell an die Politik?
Der Appell an die Politik wäre tatsächlich, sich jetzt nach den 2 Jahren, wo ja wirklich die Pandemie einfach absolut und auch berechtigterweise im Mittelpunkt stand, doch nochmal auch intensiv dem Thema Organspende zuzuwenden, auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen, gemeinsam eben auch mit denjenigen, die es machen müssen, mit den Krankenhäusern, mit uns, wie gut das, was man in der Vergangenheit jetzt schon etabliert hat, an gesetzlichen Maßnahmen greift und tatsächlich auch nochmal vielleicht über die eine oder andere gesetzliche Regelung, die in anderen Ländern erfolgreich ist, nachzudenken.
Wie optimistisch sind Sie, dass das vielleicht so sich in eine positive Richtung entwickeln wird, dass vielleicht die Spendenbereitschaft, die ja offensichtlich gerade eine Delle zu haben scheint nach unten, dass die wieder ansteigt?
Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, bin es auch tatsächlich auch in diesem Punkt, und das ist auch das, was mich eigentlich jeden Tag antreibt, eben auch diese Dinge, die Themen, die Diskussion in die Richtung zu beeinflussen, wie ich es mir wünsche und wofür wir uns einsetzen.
Das lassen wir so stehen. Christina Schleicher, vielen Dank, dass Sie da waren in SWR1, Leute.
Ich danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.